Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Nahen Osten drohen sowohl Israel als auch die Hisbollah-Miliz im Libanon damit, ihre gegenseitigen Angriffe zu verstärken. Von der Hisbollah heißt es, 3 Tage nach dem Tod ihres Anführers Nasrallah, man sei auch auf eine Bodenoffensive Israels vorbereitet. Über einen solchen Einmarsch wird vermehrt spekuliert.
Israelische Panzer unweit der Grenze zum Libanon. Lange war darüber geredet worden, jetzt steht eine israelische Bodenoffensive im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz, möglicherweise kurz bevor. In einem von der israelischen Regierung verbreiteten Video lässt Verteidigungsminister Gallant daran zumindest kaum einen Zweifel. Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah am Freitag werde bald eine neue Phase des Konflikts beginnen. Die Eliminierung von Nasrallah war ein wichtiger Schritt, aber nicht alles. Wir werden alle unsere Ressourcen einsetzen. Und wenn irgendjemand auf der anderen Seite nicht versteht, was das bedeutet, alle Ressourcen heißt alle Ressourcen. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, kündigen an, zusätzliche Luftstreitkräfte in den Nahen Osten zu schicken. Angesprochen auf Israels mögliche Pläne einer Bodenoffensive und ob er einer solchen zustimme, gibt US-Präsident Biden aber eine klare Antwort. Ich bin mehr im Bilde, als Sie vielleicht denken, aber es wäre gut, wenn Sie es stoppen. Wir brauchen eine Waffenruhe, jetzt. Danke. Auch ohne Gefechte am Boden ist der Libanon schon jetzt ein Land im Krieg. Die jüngsten Luftangriffe des israelischen Militärs treffen unter anderem dieses Dorf in der Nähe der Stadt Sidon. Es gibt viele Tote, Helfer graben sich mit Baggern und bloßen Händen durch die Trümmer. Wir retten Menschen, ziehen die Lebenden raus, aber auch die Toten. Das machen wir hier. Aber auch die Hisbollah feuert weiter in Richtung Israel. Heute Mittag Ansprache des stellvertretenden Milizchefs Qasem. Nach dem Tod von Anführer Nasrallah sagt er, die Kämpfer der Hisbollah seien bereit, sollte Israel tatsächlich im Libanon einmarschieren.
Und über die Situation an Israels Nordgrenze kann uns Sophie von der Tann in Tel Aviv berichten. Sie ist gerade aus dem Grenzgebiet zum Libanon zurückgekehrt. Was meinen Sie? Steht eine Bodenoffensive der israelischen Armee unmittelbar bevor?
Ja, ich war heute im Norden von Israel an der Grenze zum Libanon. Dort waren viele Truppen, die wir gesehen haben, Panzer, Spezialeinheiten in den umliegenden Ortschaften. Und mir wurde auch bestätigt, dass diese Spezialeinheiten schon seit längerem auf dem Grenzgebiet auf der libanesischen Seite operieren, um dort zum Beispiel Informationen zu Tunneln zu sammeln. Das wurde jetzt wohl ausgeweitet, wohl in Vorbereitung möglicherweise für Bodeneinsätze. Und nach dem, was ich höre, sollen sich diese Bodeneinsätze, wenn sie denn kommen, wohl erstmal auf das Grenzgebiet fokussieren, dort Hisbollah-Infrastruktur wie solche Tunnel zerstören. Offiziell sagt das israelische Militär dazu nichts, hat aber Orte im Grenzgebiet auf der israelischen Seite zu Sperrgebiet erklärt. Die Menschen, mit denen ich heute Morgen dort gesprochen habe, die sind dafür, mit voller Härte gegen die Hisbollah vorzugehen. Es gibt aber auch durchaus kritische Stimmen, auch international, zum Beispiel Bundesaußenministerin Baerbock, die gesagt hatte zuletzt, dass eine Destabilisierung des Libanon drohe und das nicht im Sicherheitsinteresse Israels sein könne.
Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Wegen der Situation im Libanon zieht auch Deutschland weitere Konsequenzen. Das Auswärtige Amt hat damit begonnen, einen Teil des Personals der deutschen Botschaft in Beirut und Angehörige der Beschäftigten auszufliegen. Dabei hilft die Bundeswehr. Eine Maschine der Luftwaffe ist zur Stunde mit etwa 110 Passagieren an Bord auf dem Rückweg nach Deutschland. Aus Sicht des Zentralrats der Juden in Deutschland nimmt die Unterstützung für Israel in Deutschland ab. In der Politik heiße es oft Ja, aber, sagte Zentralratspräsident Schuster heute. Er nannte es beschämend, dass sich der Bundestag noch immer nicht auf eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens geeinigt hat. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel vor knapp einem Jahr steigt die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Ein Schwerpunkt ist Berlin.
Immer wieder muss die Neuköllner Kulturkneipe Beisel Parolen und rote Dreiecke entfernen. Das Symbol, mit dem die Hamas Gegner markiert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte dann vor dem Eingang ein Mülleimer. Die Türschlösser waren verklebt. Das Beisel macht viele Veranstaltungen zum Thema Antisemitismus und sich damit zur Zielscheibe. Es geht gegen Israel, gegen Juden, gegen alles, was auch nur pro-israelisch, pro-jüdisch sein könnte. Der Antisemitismus in Deutschland nimmt weiter zu.
Wir sind damit groß geworden, dass es Polizei wegen vor unseren Einrichtungen, vor Synagogen etc. gibt. Aber seit dem 7. Oktober ist das, was an Sicherheitsgefühl da war, wirklich vollkommen erschüttert. Jüdische Studierende trauen sich teilweise nicht, über den Campus zu laufen. Man geht nur noch zu universitären Veranstaltungen, wenn man es wirklich muss.
Auch vor der Konrad-Adenauer-Stiftung stehen heute die Polizei und Gegendemonstranten, die die Veranstaltung zu den Themen Israel und jüdisches Leben in Deutschland verhindern wollen.
Fast ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 mussten wir in diesem Jahr erleben, wie Antisemitismus sprunghaft angestiegen ist. Und zwar Antisemitismus von radikal-muslimischer Seite, aber auch rechtsextremer Antisemitismus, linksextremer Antisemitismus.
Der erste Jahrestag des Massakers der Terrororganisation Hamas und die Eskalation im Nahen Osten könnten diese Zahlen noch einmal nach oben treiben.
In Österreich zeichnet sich nach dem Sieg der Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl eine schwierige Regierungsbildung ab. Mit dem Wahlsieger FPÖ und ihrem Spitzenkandidaten Kickl möchte keine Partei Koalitionsverhandlungen führen. Hier das vorläufige Endergebnis. Die FPÖ kommt auf 28,9%. Dahinter die konservative ÖVP von Kanzler Nehammer mit 26,3%. Gefolgt von den Sozialdemokraten mit 21,1%. Die liberalen NEOS erreichen 9,1%, die Grünen 8,2%.
Ein Wiener Kaffeehaus heute Morgen. Bei den Menschen in Österreich wirkt das Wahlergebnis von gestern noch nach.
Vor allem erschüttert uns, dass es seit 1945 eigentlich das erste Mal ist, dass die Rechten jetzt wirklich so viele Stimmen bekommen haben.
Die Leute sind gern unzufrieden und fahren also total ab, wenn jemand kommt und ihnen nur die Probleme beschreibt, aber keine Spur von irgendeiner Lösung.
Wahlsieger Herbert Kickl von der rechtsnationalen FPÖ will nun Österreichs Kanzler werden.
Unsere Hand ist ausgestreckt in alle Richtungen. Ich bin für Gespräche mit jeder und jedem von Ihnen bereit.
Doch er hat ein Problem. Bisher will niemand mit ihm koalieren. Auch nicht der Zweitplatzierte Karl Nehammer.
Ich habe nie die FPÖ ausgeschlossen als Partei, das halte ich als Demokrat für nicht richtig. Aber ich habe immer gesagt, mit Herbert Kickl, der an Verschwörungstheorien glaubt, kann man so vernünftig und verantwortungsvoll keinen Staat machen. Und dazu stehe ich weiterhin.
Rein rechnerisch wäre auch eine große Koalition der ÖVP mit der SPÖ denkbar. Nun liegt der Ball aber beim Bundespräsidenten. Im Gegensatz zu Deutschland hat er einen größeren Spielraum beim Vorschlag eines Kanzlers.
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden.
Viele Menschen in Österreich sind beunruhigt, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Republik ist die FPÖ stärkste Kraft im Parlament. In der Vergangenheit fiel sie immer wieder durch NS-Anspielungen oder demokratiefeindliche Äußerungen auf. Und trotzdem, eine Brandmauer wie in Deutschland gibt es in Österreich nicht.
Die Preise in Deutschland steigen so langsam wie seit Jahren nicht. Im September lag die Inflationsrate bei 1,6%. Das ist so wenig wie seit Februar 2021 nicht mehr. Grund für den Rückgang sind vor allem sinkende Energiepreise. Erneut schlagen in Deutschland die Apotheken Alarm. Wie schon im vergangenen Herbst beklagen sie einen akuten Mangel an Medikamenten. Rund 500 Arzneien seien von Lieferengpässen betroffen. Die Nachfrage übersteige das Angebot. Die Branche beklagt, dass der Neu- oder Ausbau von Produktionsstätten für Antibiotika hierzulande kaum vorangekommen sei.
Volle Praxis bei Kinderarzt Jakob Maske. Die Infektwelle rollt erst an, doch auch jetzt schon gäbe es Engpässe bei einigen Medikamenten, sagt der Mediziner.
Zum Beispiel bestimmte Antibiotika oder Medikamente gegen Epilepsie sind jetzt schon wieder schwierig zu bekommen oder auch gar nicht zu bekommen.
Ungefähr 500 Lieferengpässe sind derzeit offiziell gemeldet. Etwa genauso viele wie im September vor einem Jahr. Neben einigen Antibiotika fehlen zum Beispiel auch Asthmamittel oder Blutdrucksenker. Der Bundesgesundheitsminister sieht aber keine größeren Probleme.
Für die allermeisten dieser Arzneimittel gibt es Äquivalente anderer Arzneimittel, auf die man umstellen kann. Und wir werden insbesondere bei den Kindern also eine deutlich bessere Situation haben bei den Fiebersäften und bei den Antibiotika.
Etwa weil Hersteller von Fiebersäften die Produktion hochgefahren haben, wie hier an einem Standort in Prag. Doch eigentlich wollte der Gesundheitsminister auch hierzulande viel mehr erreichen. Mit einem vor mehr als einem Jahr in Kraft getretenen Gesetz sollten Produktionsstätten vor allem für Antibiotika wieder neu aufgebaut werden, auch um die Abhängigkeit von China zu verringern. Das hat bisher nicht geklappt.
Wir kennen kein Unternehmen, das in Deutschland im Moment Antibiotika-Werke ausbaut. Das liegt daran, dass es zu wenig Anreize gibt.
Etwa Investitionshilfen und höhere Preise. Das sagt auch die Pharmazieprofessorin Holzgrabe. Sie kritisiert:
Wir müssen die Produktion von Arzneimitteln aufbauen. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Aber das Schlimme ist, dass eigentlich im letzten Jahr noch gar nichts passiert ist.
Kinderarzt Maske hofft, dass die Engpässe in diesem Jahr nicht noch schlimmer werden.
Hurricane Helene war der stärkste Sturm, der jemals auf den Nordwesten Floridas in den USA getroffen ist. Er hat weite Landstriche im Südosten der USA verwüstet. Straßen und Brücken wurden zerstört. Die Behörden zählen bisher mindestens 100 Tote. Noch immer haben etwa 2 Millionen Menschen keinen Strom. Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris haben angekündigt, in die betroffenen Gebiete zu reisen. Und auch in Nepal kämpfen die Menschen mit den Folgen von Unwettern. Inzwischen laufen die Aufräumarbeiten. Nach etwa 30 Vermissten wird noch gesucht. Sehr viel Regen in kurzer Zeit hatte zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mindestens 200 Menschen kamen ums Leben, mehr als 120 wurden verletzt. Am schlimmsten betroffen ist das Gebiet rund um die Hauptstadt Kathmandu. Moore, Wälder, Ackerland, diese und weitere Lebensräume von Pflanzen und Tieren haben sich mehr als 150 Forscherinnen und Forscher für eine groß angelegte Studie genauer angeschaut. Sie wollten herausfinden, wie es um die biologische Vielfalt in Deutschland steht. Ihre Erkenntnisse sind ernüchternd. Sie sehen aber auch Möglichkeiten, wieder für mehr Artenvielfalt zu sorgen.
Besonders bei den Insekten zeigt sich, die Artenvielfalt in Deutschland geht zurück. Bei Schmetterlingen etwa oder auch bei einigen Hummelarten. Laut Studie sind 3% aller heimischen Arten in Deutschland bereits ausgestorben. Ein Drittel der Arten ist gefährdet. Mehr als die Hälfte der Lebensräume sind in einem schlechten Zustand mit direkten Folgen für uns.
Wenn wir eine Landschaft haben, die verarmt an biologischer Vielfalt, dann kann das Ökosystem, auch die Leistungen, die wir brauchen, saubere Luft, sauberes Wasser, Nahrungsmittelproduktion, nicht mehr für uns bereitstellen. Wir müssen also wirklich handeln.
Schuld sei vor allem die Landwirtschaft. Eine intensivere Bewirtschaftung, weniger Hecken und giftigere Pestizide sorgten für den Artenrückgang. Außerdem die Versiegelung von Flächen, die Entwässerung von Mooren und der Klimawandel. Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Bäche und Flüsse hätten sich seit den 1970er Jahren erholt, dank der Kläranlagen. Es gibt wieder mehr Libellen und Käfer. Und auch jeder Einzelne könne etwas tun.
Es gibt sehr einfache Rezepte, wie man den Garten zu Hause in regelrechte Hotspots der Biodiversität verwandeln kann, indem man zum Beispiel einheimische Pflanzen dort anpflanzt. Das geht sehr einfach und macht auch sehr viel Freude.
Aber auch im größeren Rahmen zeichnet sich konsequenter Artenschutz aus, so die Forscher. Zum Beispiel bei den Kegelrobben. Nachdem sie in Deutschland fast ausgerottet waren, leben hier mittlerweile wieder rund 2000 Tiere.
Gleich im Anschluss an diese Tagesschau sehen Sie aus der Reihe Erlebnis Erde eine Reportage von Maria Furtwängler. Sie begibt sich auf Spurensuche, warum es immer weniger Insekten gibt. Alexandra Popp beendet ihre Karriere im deutschen Fußballnationalteam. Die dreifache Fußballerin des Jahres erzielte in bisher 144 Länderspielen 67 Tore. Nun erklärte sie ihren Ausstieg nach mehr als 14 Jahren in der Nationalelf.
Ich habe immer betont, dass mein Bauch die Entscheidung treffen wird. Und nun hat er entschieden.
In der Bundesliga steht Popp weiter für den VfL Wolfsburg auf dem Feld. Ihr letztes Länderspiel soll am 28. Oktober gegen Australien sein. Auf der Bühne stehen, das sei für ihn wie eine Therapie, sagte er mal. Kris Kristofferson war Schauspieler und ein herausragender Musiker. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Kristofferson schrieb zahlreiche Hits, arbeitete für Stars wie Elvis Presley, Janis Joplin und Johnny Cash.
Like an echo of an age long forgotten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 1. Oktober.
Das Tief über Großbritannien bestimmt morgen und übermorgen unser Wetter. In der Nacht regnet es vor allem vom Norden bis in die Mitte und in den Osten verbreitet. Später lockert es etwas auf. Am Tag regnet es im Norden und Westen gebietsweise, im Nordwesten teilweise kräftiger. Auch südlich der Donau Regen. Am freundlichsten ist es in der Mitte. In der Nacht 13 bis 5 Grad, am Tag 11 Grad in Vorpommern, 19 Grad im Breisgau und in Sachsen-Anhalt. Die Aussichten. Am Mittwoch häufig Regen oder Schauer, im äußersten Norden später freundlicher. Am Donnerstag im Süden und Osten gebietsweise Regenschauer, nach Nordwesten häufiger Sonne. Am Freitag im Südosten und Süden mehr Wolken als Sonne. Vom Norden bis in den Westen ist es vielerorts sonnig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmar geht es um die Folgen einer möglichen Bodenoffensive Israels im Südlibanon. Außerdem die USA nach Hurricane Helene. Wieso ist die Zahl der Opfer so hoch? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.